Ich möchte am Anfang euch auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe so gedacht, es ist wunderschön, wenn wir diesen Brief betrachten, in dem es ja ganz viel auch über Bruderliebe geht, über die geschwisterliche Liebe zwischen den Kindern Gottes, dass wir hier so eine Freizeit haben dürfen, wo wir eine Zusammensetzung haben, wo Kinder Gottes aus unterschiedlichsten Kreisen, aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen und Prägungen zusammen sein dürfen und wir gemeinsam dem Herrn dienen dürfen, gemeinsam auf sein Wort hören dürfen. Ich denke, das ist etwas sehr Schönes und ich hoffe, dass es auch wirklich dazu beiträgt, die Gemeinschaft, dass wir erleben, was ich auch immer wieder auch auf Reisen, an diesen Reisen war mein lieber Bruder Andreas Herzog zum großen Teil nicht unschuldig, in der Ukraine, auch in Weißrussland, wo man einfach merkt, unterschiedlichste Geschwister, aber der Geist Gottes verbindet uns. Die Tatsache, dass wir demselben Herrn angehören, dass wir durch den Heiligen Geist von Neuem gezeugt sind, das verbindet uns. Mehr als vielleicht unterschiedliche Prägungen uns trennen. Und ich denke, das ist eine Chance und ich hoffe, dass der Herr uns darin segnet, dass wir wirklich auch einfach die Geschwister aus einem anderen Kulturkreis, aus einer anderen Prägung dankbar sehen und annehmen, auch die Stärken und das Gute im anderen sehen und uns da einfach gegenseitig auch ermutigen in der Nachfolge des Herrn Jesus. Ja, und da wird uns, denke ich, auch der erste Johannesbrief viel gute Impulse geben. Das ist ein wunderbarer Brief, gerade auch für die letzte Zeit. Ihr habt ja schon die Einleitung gehört, aber ich denke, es ist immer wieder wichtig, wenn wir Teile dieses Briefes betrachten, dass wir uns noch einmal vor Augen führen. Er ist ja ein Stück weit das geistliche Vermächtnis des Apostels Johannes, der am Ende seines Lebens noch einmal eine prophetische Warnung und Mahnung an die Kinder Gottes auch der kommenden Generationen ausspricht. Das verbindet ihn mit dem zweiten Petrusbrief, mit dem zweiten Timotheusbrief und sie alle haben eines gemeinsam, dass sie nämlich letztlich auch in einem ganz besonders liebevollen Ernst geschrieben sind. Ja? Es ist die Liebe zu den Kindern Gottes, die wahren Gläubigen, die mitten unter vielen Verführungen und falschen Christen ihren Weg gehen müssen. Es ist die Warnung vor der endzeitlichen Verführung, vor falschen Lehren, vor falschen Propheten, die immer wieder anklingt in diesen drei Briefen. Und es ist auf der anderen Seite eben auch die Ermunterung, wenn wir uns an den Herrn Jesus halten, an unseren Herrn und Heiland, dann bringt er uns durch die schwierigsten Zeiten hindurch, auch durch die Endzeit mit ihrer Verführung. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, dieser Brief, der die wahren Kinder Gottes anspricht und einfach auch deutlich macht, wo sind die Grenzen zwischen echt und falsch. Unser Bruder Lukas hat es ja gestern auch noch einmal erwähnt, die wahren Kinder Gottes, die dieses neue Leben aus Gott haben und die Fleischesmenschen, die gar nie wiedergeboren waren, die nur eine äußere Form von Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen sie. Und das ist ja das Problem, die Verführer, die Gottlosen, die Frevler im ersten Johannesbrief sind nicht irgendwelche Heiden, sind nicht irgendwelche ganz entfernten falschen Religionen, sondern es sind Leute, die sich Christen nennen, die aber etwas ganz anderes unter dem christlichen Glauben verstehen als der apostolische, der biblische Glaube. Und da gilt es, Unterscheidungsvermögen zu praktizieren. Das ist eine ganz wichtige Sache, die wir eben auch in diesem Brief lernen dürfen, zu unterscheiden zwischen echt und falsch. Und das ist in der heutigen Zeit lebensnotwendig für uns. Ich will um des Zusammenhangs willen die letzten zwei Verse, die gestern betrachtet wurden, noch einmal lesen und dann die ersten Verse von unserem heutigen Abschnitt gleich mit dazu. Ich denke nämlich, dass sie zusammengehören oder man kann sie zumindest zusammen sehen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Und jetzt würde ich hier mal einen Doppelpunkt setzen. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, ich denke, wir können das so sehen, dass das zusammengehört. Und dann wäre das eine sehr feierliche Einleitung. Ich schreibe euch, weil ihr errettet seid, weil ihr den Herrn Jesus kennt, weil ihr den Vater erkannt habt. Habt doch nicht lieb die Welt. Wisst ihr, das ist eine sehr ernste Ermahnung. Und sie weist uns auf eine Gefahr hin, die allen droht, den Kindlein, den Jünglingen und auch den Vätern. Vielleicht in unterschiedlichem Maß, aber allen. Wir können die Welt lieb gewinnen. Wir können uns ablenken lassen von der Hauptsache durch alle möglichen scheinbar unschuldigen, angenehmen Nebensächlichkeiten. Wir können die Liebe zu Gott, dem Vater, ein Stück verlieren in unserem Herzen, weil wir Dinge aus dieser Welt lieb gewinnen, unser Herz daran hängen. Und ich denke, das ist eine ganz große Gefahr, gerade auch in der heutigen Zeit. Ich denke, dass die Welt immer versucht hat, sich attraktiv darzustellen. Ja, das ist wie eine Hure, eine unreine Frau, die sich toll rausschminkt, um zu verbergen, wie verdorben sie ist. Ja, und das ist eben das Problem, dass wir oftmals diese Fassade der Welt sehen. Reizvoll, attraktiv, einladend, unschuldig. Und manchmal mit jungen Christen spricht über Dinge der Welt, wo wir als Ältere vielleicht sagen, passt auf, das ist gefährlich. Und sagen, was ist denn dabei? Ist doch alles harmlos. Macht doch nichts, ist doch nicht Sünde, ist doch nicht schlimm. Und da sieht man, dass man geistliche Erfahrung und Durchblick braucht manchmal, um die Fassade dieser Welt zu durchschauen, damit wir nicht irregeführt werden. Und die Weltliebe, das werden wir nachher noch sehen, ist eben ein geistlicher Nährboden für Verführung. Christen, die die Welt lieb gewonnen haben, sind hochgradig anfällig für Verführung. Ja, deswegen ist es auch in dem Zusammenhang, denke ich, geschrieben. Aber zunächst mal fragen wir uns mal, was ist denn die Welt? In dem Zusammenhang, wie der Apostel Johannes es hier anspricht. Nun, zunächst mal ist es ja ein Fremdwort, das uns vertraut ist. Das Wort heißt im Griechischen Kosmos. Und das bedeutet eigentlich zunächst einmal das Geordnete, das harmonisch Angeordnete, das Schöne. Das ist der Begriff Kosmetik, kommt daher. Ja. Aber es ist eben auch die Weltordnung, die der Mensch sich gegen Gott gebaut hat. Sozusagen der Turm von Babel, im Trotz gegen Gott gebaut. Die weltliche, die menschliche Zivilisation der Menschen, die ohne Gott und gegen Gott leben. Und diese, es gibt die neutrale Bedeutung von Welt auch in der Bibel. Gott hat die Welt geschaffen, alle Dinge, sie sind harmonisch und wunderbar angeordnet, obwohl der Sündenfall diese Schöpfung entstellt und beeinträchtigt hat, sehen wir ja immer noch etwas von dieser Harmonie und Schönheit in der geschaffenen Welt. Wir haben hier eine wunderbare Umgebung, in der wir solche Dinge bestaunen können und das erquickt uns. Aber der andere Begriff von Welt ist bei dem Apostel Johannes überwiegend und der ist sehr ernst. Da bedeutet nämlich Welt die Lebensordnung, die Zivilisation, die Kultur, die der gottlose Mensch sich aufgebaut hat in seiner Rebellion gegen Gott. Und wir wollen uns daran erinnern, der Mensch ist eigentlich ein Geschöpf Gottes, geschaffen in der Abhängigkeit von Gott, diese Welt zu verwalten, zu regieren, aber nicht als Alleinherrscher, sondern als ein Haushalter, als ein Verwalter der Gaben Gottes. Das war eigentlich seine Aufgabe. Ich bin überzeugt, das, was wir einmal sein werden, das war von vornherein Gottes Gedanke über den Menschen, Könige und Priester. Aber nicht Alleinherrscher, sondern Könige im Sinn von Vizeregenten. Ja, so wie wir es auch zum Beispiel in Israel finden, der wahre König übergibt seine Herrschaft oder einen Teil davon an seinen Sohn, der Vizekönig ist. Ja? Aber er ist es natürlich nicht unabhängig von dem wahren König. Und so sollten wir die Welt verwalten, bebauen, bewahren in der Abhängigkeit von Gott. Und wir sollten immer auch Anbeter und Priester Gottes sein, die Gott ehren und Gott danken. Und davon ist der Mensch abgefallen durch den Sündenfall. Er hat sich den Satan als seinen Gott erwählt. Und deswegen ist die Welt in dem Bösen, wie wir dann im 5. Kapitel lesen. Ja? Diese Welt, so wie Johannes diesen Begriff beschreibt, das ist die Lebensordnung, auch die Gedanken der gottfeindlichen, sündigen Menschen, die sich von dem lebendigen Gott abgewandt haben, die der Lüge der Schlange geglaubt haben, ihr werdet sein wie Gott. Denn der sündige Mensch ist sich selbst Gott. Er ist sich selbst die höchste Autorität. Und deshalb geschieht alles, was in der Welt geschieht, in trotziger Rebellion gegen den Schöpfergott. Und das macht alles Böse, was ein Stück in der Welt geschieht. Nicht, dass wir nicht bestimmte Dinge der Welt gebrauchen könnten. Das sagt die Bibel ausdrücklich. Ja, wir müssen in dieser Welt leben. Wir dürfen gewisse Dinge dieser Welt gebrauchen, mit Danksagung, in der Abhängigkeit von Gott. Und dadurch werden sie in gewisser Weise geheiligt. Ja. So haben wir also ein Auto und wir haben zum Beispiel Handys. Ich habe kein Smartphone, da kommen wir morgen drauf. Ja. Aber Handys, und wir können viele Dinge nutzen und sie sind nicht an sich böse. Aber der Geist, in dem sie geschaffen wurden, ist eigentlich ein widergöttlicher Geist, der Gott ausschließt. Und wir sehen das zum Teil eben auch daran, und das ist ja das, was der Mensch eigentlich erst in den 60er Jahren so betrübt festgestellt hat, dass ganz viele zivilisatorische und technische Errungenschaften dieser Welt, die der Mensch gegen Gott sich erdacht hat, zerstörerisch sind. Ja? Sie sind hilfreich und zerstörerisch zugleich. Atomkraftwerke zum Beispiel. Ja? Wunderbar, wie viel Energie man da gewinnen kann. Ja? Aber mit den strahlenden Abfällen, da dürfen sich noch die Menschen rumschlagen und wissen nicht, was sie damit machen sollen. Das ist ein tödliches Gift. Wenn das in die Umwelt gebracht wird, Tschernobyl, ja, dann geschieht Tod und Verderben. Ja, so hat der Mensch Tolles erreicht, aber es ist alles vergiftet von der Sünde und es ist letztlich hat es eine zerstörerische Seite. Ja? Und deswegen warnt Gott, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wir sollen da nicht das uns erwählen. Da ist auch dieses Wort der Agape-Liebe, das ja ein Schlüsselbegriff ist, im 1. Johannesbrief verwendet. Wir sollen unsere Liebe nicht an diese Welt verschwenden. Wir sollen Gott lieben, den Vater lieben, den Herrn Jesus lieben, die Brüder lieben. Das sollte der Gegenstand unserer Liebe sein. Nicht Karriere, Autos, Hobbys, Reisen, was diese Welt so alles zu bieten hat. Ja? Und wir sind ganz leicht in Gefahr, uns in den Dingen dieser Welt zu verlieren. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist eine sehr ernste Sache. Auch hier wieder gilt, was wir bei Lukas gestern gehört haben, dieser Genitiv, die Liebe des Vaters, drückt im Griechischen beides aus. Die Liebe zum Vater und auch die Agape-Liebe, die der Vater uns gegeben hat. Ja? Also ich denke, hier ist auch ganz wichtig, die Liebe zum Vater. Also ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig lieben. Ich kann nicht der Karriere nachjagen, dem Geld nachjagen, Ansehen in der Welt haben wollen, mich selbst verwirklichen wollen nach dem Willen der Welt und den Vater gleichzeitig lieben. Das geht nicht. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann hat Gott uns aus dieser Welt und ihrem Sündenschlamm herausgerettet. Er hat uns von diesem Verderben gerettet, das über der Welt hängt. Und das müssen wir uns vor Augen führen. Diese Welt ist zum Tode verurteilt durch das Gericht Gottes. Diese Welt ist mit allem, was daran hängt, zur Vernichtung durch das Feuer freigegeben. Ich möchte ganz kurz 2. Petrus 3 erwähnen und da lesen, was wir dort finden. Das ist in dem Fall ganz wichtig, denke ich, auch für uns. Vers 7 und Vers 10. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort, nämlich das Wort Gottes, aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Gott ist heilig. Gott duldet es nicht, dass der Mensch ihm die Ehre raubt und sich selber aufwirft zum König und Herrscher seines Lebens. Und alles, was die Welt entwickelt hat, worauf sie stolz ist, wird einmal im Feuer Gottes verbrennen. Und das ist für uns Christen, denke ich, eine ganz wichtige Sache, dass wir uns das ganz bewusst vor Augen führen. Wir können auch manchmal verführt werden, ja? Ach, da sieht man so technische Wunderwerke, einen tollen Staudamm oder diese Hochhäuser da in Dubai. Ich bin mal gespannt, wann sie die 1-Kilometer-Marke knacken. Die wird bestimmt geknackt. Ja? Ein Haus bis in den Himmel, 1000 Meter hoch, ein Hochhaus und immer höher und immer noch mehr. Und immer der gewinnt den Ruhm, der noch einen höheren Turm baut. Ja? Und wir, die wir 1. Mose kennen, ja, wir wissen, was der Turmbau ist, der bis zum Himmel reicht, was das geistlich bedeutet. Ja? Und wir müssen einfach wissen, diese ganzen Dinge, auch die Smartphones, die Handys, die Audi GT RS und alle möglichen anderen Dinge werden alle verbrennen. Alles, woran vielleicht unser Herz sich hängen könnte, wird verbrennen. Auch unsere Häusles werden verbrennen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Ja? Und es wird eine völlig neue Zivilisation entstehen, in der alles in der Abhängigkeit von Gott, in Einfalt, im Segen Gottes getan wird. Dann gibt es keine Umweltzerstörung mehr, keine Technikprobleme mehr. Ja? Der Mensch hat große Intelligenz von Gott bekommen, aber er hat sie missbraucht, weil er gottlos geworden ist. Ja? Und all das wird Gott einmal völlig auflösen. Da wird nichts davon übrig bleiben. Jedes Atom wird sich trennen, weil Gott macht ganze Sache. Er wird nicht eine Spur der Sünde und dieses stolzen, rebellischen Menschengeschlechts mehr dulden in seinem Kosmos, in seiner geschaffenen Welt. Und deswegen gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann sagt die Bibel, wir gehören schon jetzt zu dieser neuen Schöpfung. Wir sind die Erstlinge. Der allererste Erstling ist der Herr Jesus. Der ist an allem hat er den Vorrang. Aber dann kommen wir als die Gemeinde, die Brautgemeinde Jesu Christi, wir sind bereits sozusagen ein Teil der neuen Welt, die Gott schaffen wird. Neuer Himmel und neue Erde, dort ist unsere Heimat. Letztlich. Und das soll sich, diese Perspektive soll sich in unserem Verhältnis zu dieser Welt heute ganz praktisch niederschlagen. Indem wir nämlich nicht das Rennen der Menschen, der sündigen Menschen nach Geld, Erfolg, Macht, Ansehen, Lustbefriedigung mitmachen. Dazu sind wir berufen, dass wir Aussteiger sind, bewusst gegen den Strom schwimmen. Der Apostel Petrus sagt, dass ihr nicht mehr mitschwimmt in diesem üblen Sündenschlamm. Das befremdet die Weltmenschen. Wir sollen Abgesonderte sein, von Gott herausgerettet, heraus erlöst aus dieser Welt, und dann können wir nicht unsere Herzen an die Dinge dieser Welt hängen. Ihr Lieben, und es ist ein trauriges Zeichen, wenn ein Kind Gottes die Welt lieb gewinnt, dann ist nämlich die Liebe zu dem Vater nicht in ihm. Und er hat auch nicht die Liebe des Vaters zu ihm verstanden. Wisst ihr, wenn wir unsere Herzen an die Dinge dieser Welt hängen, dann sagen wir, mein himmlischer Vater gibt mir nicht, was ich brauche. Ich muss mir selber irgendwo noch Ersatz- und Zusatzbefriedigung holen. Weil das befriedigt mich nicht, was Gott mir gibt. Ist es nicht ein erschreckendes und trauriges Zeugnis? Kann das wahr sein? Niemals. Ja? Das kann ein Kind Gottes im Grunde nur sich darüber betrügen, wenn er fleischlich denkt, wenn er weltlich denkt, wenn er seiner alten Sündennatur, wie wir gestern gehört haben, Raum gibt. Sobald wir geistlich denken, wissen wir, mein himmlischer Vater gibt mir alles, was ich brauche. Der Apostel Paulus sagt den Korinthern, schaut, alles ist euer, die ganze Welt gehört euch. Aber nicht, dass wir sie im Raub uns nehmen, sondern Gott kann uns alles schenken, was wir brauchen, um ihm zu dienen. Gott konnte zum Beispiel irgendwelchen Kindern Gottes dieses Hotel schenken, das eigentlich als Luxushotel für Weltleute gedacht war. Ist für Gott kein Problem. Mein ist das Silber und das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Ja? Aber wehe, wir nehmen uns so etwas eigensüchtig zum Raub, um unsere Lüste damit zu befriedigen. Ja? Das ist daneben. Gott kann uns viel Geld anvertrauen. Er tut es normalerweise nicht, weil wir verdorben werden durch das. Ja? Aber es ist für Gott gar kein Problem. Sondern die Frage ist, dient es zur Ehre Gottes? Dient es für das Reich Gottes? Und nehmen wir womöglich Schaden, wenn wir zu viele Dinge dieser Welt anvertraut bekommen? Deswegen verweigert uns Gott manchmal auch Dinge in dieser Welt. Und der Christ, der wirklich dem Herrn Jesus nachfolgt, ist im Grund glücklich, wenn er relativ arm ist und bescheiden lebt, würde ich mal sagen. Ja? Da erspart er sich viele Probleme. Aber wie auch immer, der Apostel Paulus sagt, ob wir jetzt viel haben oder wenig, lasst es uns für den Herrn Jesus gebrauchen, nicht für unsere eigenen Lüste. Und dann sind wir in Ordnung. Dann kann uns diese Welt auch nicht umgarnen und irgendwo gefangen nehmen, sondern dann können wir mitten in dieser Welt als Abgesonderte leben. Wir gebrauchen die Dinge dieser Welt, als gebrauchten wir sie nicht. Wir haben Freiheit. Ja, so wie Luther gesagt hat, lass fahren dahin. Gut, wenn der Feind uns das wegnehmen will, wenn Gott es zulässt, dann kann ich das auf das alles verzichten. Ich brauche es nicht. Ich habe nicht mein Herz dran gehängt. Dann kann Gott uns zum Beispiel auch ein Haus anvertrauen, vielleicht auch größere Dinge, die irgendwo wir verwalten sollen. Aber die Gefahr ist immer, dass unser Herz verdorben wird, indem wir es eigensüchtig für uns nehmen wollen. Ja? Und das ist auch der Unterschied, wenn wir jetzt anschauen, was treibt denn die Welt an? Der 16. Die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Lust oder Begierde ist ein wichtiges Wort in der Bibel, das uns zeigt, dass etwas mit dem Menschen grundlegend falsch gelaufen ist. Der Mensch wurde von Gott geschaffen mit Bedürfnissen. Und Bedürfnisse sind keine Sünde. Ja? Gott hat den Menschen geschaffen, zum Beispiel mit dem Bedürfnis nach Nahrung. Das ist ganz normal, dass wir Hunger haben und Durst haben. Auch die anderen Bedürfnisse, auch zum Beispiel die Geschlechtlichkeit, ist von Gott geschaffen, die ist gut, die ist nicht an und für sich schlecht, ganz und gar nicht. Aber was schlecht ist und was ein Ergebnis des Sündenfalls ist, sind unsere Begierden. Begierde ist nämlich etwas anderes als ein Bedürfnis. Begierde bedeutet, ich will gewisse Dinge um jeden Preis haben, auch ohne dass Gott sie mir gibt und ich nehme sie mir zum Raub, ganz egal, auch wenn ich andere damit schädige. Das ist Begierde. Ja? Und das ist das, was unser Leben zerstört als Sünder, was diese Welt zerstört. Das ist ganz interessant, 2. Petrus 1, so ein kleiner Nebensatz, aber ganz interessant. Vers 4. Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Also in der Welt herrscht Verderben. Böses, Zerstörung. Warum? Weil der Mensch begehrlich geworden ist. Weil er nicht mehr die Dinge dankbar aus Gottes Hand annimmt und sagt, gut, und wenn mein Vater mir sie nicht gibt, dann brauche ich sie nicht. Dann lasse ich es. Sondern er sagt, nein, sondern ich muss das haben. Ich muss Karriere machen. Ich will mehr Geld haben. Ich will mich selbst verwirklichen. Egal, was Gott sagt. Egal, ob mein Nächster davon geschädigt wird. Das ist Begierde. Und das ist in gewisser Weise der Kern der Sünde, die Antriebskraft, die diese Welt antreibt. Begehren. Ich will groß rauskommen. Ich will meine Bedürfnisse verwirklichen. Ich will um jeden Preis alles haben. Und deswegen Reichtum ist ja im Grund die Illusion, man könnte sich über Geld alle Wünsche verwirklichen. Ja? Dabei sind die reichsten Leute mit die unglücklichsten. Ja? Und die sind oft ganz elend dran. Aber der Teufel spielt den Leuten vor, wenn du reich bist, kannst du alles haben im Leben und du kannst das Leben genießen bis zum Gehtnichtmehr. Also wollen viele Leute reich werden. Auch Christen sind in der Gefahr, zum Beispiel Karriere zu machen und dem Versprechen der Welt nachzugeben, ja, wenn du wirklich dich anstrengst und gut arbeitest, du kannst 20.000 Euro verdienen. Bei der Schweiz muss man das dann multiplizieren mit 2. Oder du kannst ganz viel Geld verdienen, du kannst Macht haben, du kannst 100 Leute unter dir haben, eine ganze Abteilung, die nach deiner Pfeife tanzt. Ja? Das auch, Weltlichkeit. Ja? Ich kann meine Wünsche verwirklichen, ich kann meine Ideen umsetzen und ich kann was bewegen. Ich habe ein Etat von 2 Millionen Euro. Ja? Und wenn ich was mache in der Abteilung, was sage, dann wird es gemacht. Ja? Das sind 50 Ingenieure, die setzen sich sofort dran. Das macht. Das ist Sünde. Das ist der Mensch, der gefallene Mensch. Und die Welt sagt, nur weiter so. Mach noch mehr Karriere, du kannst noch mehr Geld verdienen. Und irgendwann merken vielleicht der Christ, meine Ehe ist kaputt, meine Kinder kennen mich fast nicht mehr, in der Gemeinde war ich auch schon ganz lang nicht mehr, ich habe mein geistliches Leben verspielt, weil ich dem Götzen Karriere nachgerannt bin. Ich überzeichne das jetzt ein bisschen, aber in die Richtung sind ganz reale Gefahren für Kinder Gottes in der Welt vorhanden. Ja? Ich muss mir ganz genau überlegen, was will ich? Mein Beruf ist nicht für meine Selbstverwirklichung da, sondern dazu, dass ich meine Familie ernähre und dem Herrn dienen kann. Ja? Und wenn ich merke, ich kriege eine Beförderung und da muss ich aber 20 Stunden mehr in der Woche arbeiten, dann sollte ich als Christ sagen, nein, danke, ich will lieber weniger Geld und Zeit haben für den Herrn, um ihm zu dienen. Das sind zum Beispiel geistliche Prioritäten anstatt weltliche Prioritäten. Ja? Die Fleischeslust, die Begierde des Fleisches. Der Mensch will sich selber verwirklichen. Er will autonom sein. Ja? Autonom heißt ja, ich bin mir selber das Gesetz. Ne? Also wir wollen nicht, dass dieser Gott über uns herrsche, sondern ich mache mir selber meine Spielregeln. Und das ist doch die Haltung des sündigen Menschen. Heute mehr denn je. Der Geist der Gesetzlosigkeit. Niemand hat mir was vorzuschreiben. Ich bin mein eigener Herr. Das ist die Haltung eines Rebellen. Eines Sünders, das kann ein Christ niemals sagen, oder? Jesus Christus ist mein Herr. Er hat zu sagen, was ich zu tun habe. Nicht ich. Ja? Und damit sind wir ausgestiegen aus der Welt. Weil in der Welt versucht jeder selber die Herrschaft über sein Leben zu halten und auszubauen. Die Augenlust. Ihr Lieben, das ist heute etwas, das ist vielleicht noch nie so raffiniert und so umfassend bedient worden wie heute. Die Lust der Augen, dass Dinge einem begehrenswert vor Augen gestellt werden. Ja? Durch die ganze Fotokunst, auch durch das Internet, werden uns tausend Dinge dieser Welt vor Augen gestellt. Ja? Zum Beispiel YouTube, da werden wir auch morgen nochmal drauf kommen, dieser Kanal, wo Milliarden Bilder sind, Milliarden. Filmchen, Bilder, da wird jede Torheit und jede Attraktion dieser Welt uns vor Augen gestellt. Und du kannst in diesem Kanal 24 Stunden am Tag rumklicken und Hunderte und Tausende von Filmchen angucken. Und was ist nachher in deinem Herzen? Jede Menge weltliche Lust, jede Menge Nichtigkeit, jede Menge Schmutz und Sünde. Denn natürlich, das, was die Welt widerspiegelt, ist immer auch, spiegelt den Schmutz und die Sünde dieser Welt wider. Ja? Und da können wir uns rein verlieren und beflecken. Deswegen diese Dinge, denen muss man absagen, sich innerlich trennen. Der Hochmut des Lebens ist auch interessant von der Sprache her. Es gibt zwei Wörter für Leben in der Bibel. Zoe, das ist übrigens ein Lieblingswort vom Apostel Johannes, das wahre, ewige, geistliche Leben. Und dann gibt es Bios, das kennen wir von Biologie, das ist das natürliche Leben. Und ratet mal, was hier steht. Hochmut des natürlichen Lebens. Ja? Der Hochmut des natürlichen Lebens, wo jemand sagt, ich habe mein Leben im eigenen Griff, ich kriege das hin. Ja? Wenn du dann die Leute in der Welt anguckst, dann sagen sie, weißt du was, das Geheimnis ist, glaube an dich selbst. Ja? Da kannst du als Christ nur sagen, Wahnsinn. Ja? Verblendung. Aber das ist die Ideologie der Welt. Glaube an dich selbst, dann wird es etwas Großes aus dir werden. Ja? Und die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus. Ja? Also das ist dieser Gegensatz, das geht nicht zusammen. Und deswegen, wir müssen uns entscheiden, wo legen wir unsere Prioritäten? Was begehren wir? Begehren wir den Herrn und sein Heil oder begehren wir die Welt und ihre trügerischen Lüste? Wir müssen eine klare Entscheidung treffen. Und die Welt will uns immer wieder auf ihre Seite ziehen und locken durch verschiedene Angebote. Und da können wir mal still werden und uns überlegen, ja, wo hat die Welt eigentlich mich am Wickel? Wo bin ich anfällig? Ja, der eine ist vielleicht anfällig mit schnellen, getunten Autos. Ja, da gibt es auch manche junge Christen. Da habe ich mir auch schon gedacht, oh, ja, was die alles da fahren, das hat Geld gekostet, viel Geld. Ja? Das hätte man vielleicht auch einer Mission spenden können. Aber das ist ja, jedermann hat Freiheit. Nur die Frage ist, wie setze ich diese Freiheit ein? Wofür entscheide ich mich? Wo sind meine Prioritäten? Ja? Und dasselbe gilt natürlich auch zum Beispiel für teure, kostbare Kleider oder andere Dinge. Ja, da sind die Geschlechter unterschiedlich gelagert, aber die Versuchungen sind für beide da. Für alle, für die Jungen, für die Alten. Da müssen wir Entscheidungen treffen. Die Welt vergeht und ihre Lust wäre, aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist so wichtig, dass wir das von der Ewigkeitsperspektive her sehen. Wenn wir das sehen würden, dann würden wir sagen, wie dumm bin ich eigentlich, dass ich mich mit den Dingen dieser Welt einlasse, die mir vielleicht ganz kurzfristig eine kurzfristige Befriedigung bringen, einen Kick, und auf lange Sicht gesehen bringen sie Schaden. Und wenn ich vor dem Herrn Jesus stehe und Bilanz meines Lebens ziehe vor ihm, dann werde ich das alles bereuen müssen, was ich da getan habe. Wisst ihr, das ist diese Ewigkeitsperspektive. Der Apostel Paulus hat immer wieder gelebt mit dem Blick auf den Richterstuhl des Christus. Er hat gewusst, irgendwann stehe ich vor meinem geliebten Herrn und dann läuft sozusagen mein Leben, mein Dienst ab und der Herr gibt seinen Kommentar dazu. Er sagt, wohl dir, recht so, du guter und treuer Knecht, wenn wir ihm gedient haben, wenn wir die richtigen Prioritäten gesetzt haben. Und was sagt er uns, wenn wir uns in den Weltlichkeiten, in den Lüsten dieser Welt verloren haben? Das sollten wir uns mal in Ruhe überlegen. Dann setzen wir andere Prioritäten, ihr Lieben. Dann entscheiden wir uns gegen die Lüste dieser Welt. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehalten über das Buch Prediger. Das ist ganz interessant. Der reichste Mann der damaligen Welt, der mächtigste Mann vielleicht, der König Salomo, hatte ja eine Zeit der geistlichen Abweichung und Dürre, wo er wirklich in Sünde gefallen, wo er dem Herrn untreu geworden war. Und das war die Zeit, wo er das gemacht hat, was er im Buch Prediger beschreibt. Ich habe Gärten gebaut. Ich habe alles versucht. Ich habe Witze gerissen. Ich habe Philosophie studiert. Ja, die Intellektuellen, die emotionalen Lüste und Reize dieser Welt, er hat alles ausprobiert. Und was ist seine Bilanz? Es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Ja? Wir müssen doch nicht dieselben Fehler auch machen, zum Schaden für unsere Seele. Sondern wir dürfen von vornherein die Nichtigkeit dieser Welt durchschauen, dass Gott sie einmal richten wird und dann haben wir die richtige Grundstellung zur Welt. Und dann dürfen wir den Herrn bitten, Herr, zeig mir, was soll ich nicht? Und dann führt uns der Herr durch seinen Geist und dann kommen wir gut durch die Fallstricke und Verführung dieser Welt hindurch. Gut, dann wollen wir den nächsten Abschnitt behandeln. Da geht es um die Warnung vor Verführern, antichristlichen Verführern. Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Ja, das sind Verführer aufgetreten, die letztlich den Herrn Jesus geleugnet haben. Die geleugnet haben, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, dass er wahrer Mensch wurde. Und es ist auch heute noch so, an dem Herrn Jesus entscheidet sich alles in unserem geistlichen Leben. Und der Herr Jesus, seine Person und sein Werk sind auch das Zentrum aller Angriffe des Teufels, aller Angriffe des Bösen gegen die gesunde Lehre und das Evangelium der Schrift. Es geht immer wieder um den Herrn Jesus und seine Person und sein Werk. Und darauf konzentriert der Teufel seine Angriffe und die Lehren seiner Werkzeuge, der falschen Lehrer. Und deswegen müssen wir da ganz besonders wachsam sein, was die Lehre über den Herrn Jesus betrifft. Ich lese mal nochmal bis Vers 23. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus, der Messias ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wie gesagt, geschichtlich ging es da um Irrlehre der Gnosis, einer heidnischen Irrlehre, die aber auch ins Judentum und ins frühe Christentum eingedrungen war schon, die letztlich gelehrt hat, was heute das New Age und die liberale Theologie auch lehren, nämlich Erlösung durch Erkenntnis. Nicht Erlösung durch Glauben, durch das Blut Jesu Christi, sondern indem ich auf eine höhere Stufe der geistigen Erkenntnis klettere, bin ich selber schon vergottet, bin Gott gleich oder bin ein Gott und dann kann ich auch tun und lassen, was ich will. Das ist auch das Geheimnis der moralischen Gesetzlosigkeit dieser Gnostiker. Die haben gesagt, ich bin vergottet, ich bin Gott, dann kann ich selber tun und lassen, was ich will. Ich bin mir selber der Maßstab. Ja, das ist die Lüge der Schlange. Ihr werdet sein wie Gott. Und wir werden nie sein wie Gott, ihr Lieben. Auch in der Herrlichkeit wird ein Unterschied sein zwischen den begnadigten Kindern Gottes und Gott selber. Es wird auch ein Unterschied sein zwischen dem Sohn Gottes und uns als Söhnen und Töchtern Gottes, die durch Christus Kinder Gottes geworden sind. Ja, das wird nie aufgehoben werden. Der Unterschied zwischen Gott selbst und dem Sohn Gottes einerseits, der eben Gott von Wesen ist, und den begnadigten Kindern Gottes. Auch wenn wir in der Himmelsherrlichkeit eine wunderbare, innige Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben werden, wir werden nicht verschmelzen. Und das ist die Lehre der Mystiker, dass praktisch der Mensch durch entsprechende Erkenntnis, andere sagen durch Yoga, durch Meditation, verschmelzen kann mit Gott, sodass er eins ist mit Gott. Und das ist eine teuflische Irrlehre. Ja? Und dann kann man natürlich sagen, ja, wenn ich Gott bin, dann spielt es keine Rolle mehr, was ich tue. Ob ich jetzt da 2 oder 3, 4 Frauen habe, ob ich jetzt stehle oder nicht stehle, ja, ich bin ja schon allem enthoben. Ich bin schon in einer oberen Sphäre, wo diese Dinge hier im Materiellen gar nichts mehr zählen. Und es gibt heute noch solche Leute, zum Beispiel auch falsche Propheten in der Pfingstbewegung oder so, die sagen, ja, mir hat Gott eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Ich darf 5 Frauen haben, ja. Solche Dinge. Ja? Und da merkt man, die Frucht wahrer Gottesfurcht und Gotteserkenntnis ist Zucht, Heiligung, Gerechtigkeit. Das betont der Apostel Johannes. Die Frucht von falscher Religion ist immer Hurerei und Unzucht, Zügellosigkeit, ein Leben in den Lüsten und Begierden. Ja? Und das ist ganz interessant, wenn wir das auch mal vergleichen mit dem Philipperbrief im 3. Kapitel, wo ähnliche Irrlehre von dem Apostel Paulus angesprochen werden. Und das ist genau das, was letztlich hinter diesem ganzen frommen, gnostischen Zeug auch gestanden ist. Philipper 3, Vers 17 bis 21. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das ist also genau wie der Johannesbrief sagt, ja? Die Gottesfürchtigen, die in der Heiligung leben, die Gerechtigkeit üben. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Übrigens, hier steht, wie ich euch oft gesagt habe. Ja, es gibt ja manche Evangelikale, die sagen, ach, man darf nicht zu viel vor der Verführung warnen, das sind lauter negative Dinge. Am besten erwähnt man die gar nicht. Seltsam, dass der Apostel Paulus oft die Philipper vor solchen Verführern gewarnt hat. Warum denn oft? Warum? Weil es eine Gefahr ist. Und weil der Mensch sowieso Mühe hat, Warnungen anzunehmen. Ja, deswegen muss man sie manchmal wiederholen. Ja, jetzt diese Verführer sind Feinde des Kreuzes des Christus. Und das heißt, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Genau dieselbe Fußspur wie bei den Verführern im Johannesbrief. Ja? Sie sinnen auf das Irdische, also sagen sie sich, ich muss hier holen, was ich kann. Geldgier, unreine Beziehungen, ja? Machtgier. Gurus, die Leute sich unterwerfen. Ja, da könnte man manches auch gerade aus den anderen Aussagen über Verführung nehmen. Und genau das ist hier auch der Punkt. Sie leben in Zügellosigkeit und moralischer Ausschweifung. Das zeigt, dass sie Gott überhaupt nie erkannt haben. Denn wer Gott erkannt hat, der fürchtet ihn. Und wer Gott fürchtet, der weicht von dem Bösen. Sagt die Bibel ganz klar. Es ist letzte Stunde. Also die Bibel lehrt an verschiedenen Stellen, dass im Grunde die Endzeit schon eingesetzt hat mit dem Kommen des Herrn Jesus Christus auf die Erde. Und auf eine weitere Weise war eine weitere Stufe in der Endzeit ganz sicher gegeben mit dem Abtritt des letzten Apostels. Ja, das war ja der Apostel Johannes. Und danach kam die Verderbnis ganz massiv in die apostolische Gemeinde und ganz rasch wurde daraus die katholische Kirche. Es hat keine 200-300 Jahre gedauert und dann haben wir eine heidnische, falsche Kirche, in der die apostolischen Wahrheiten und das echte Evangelium praktisch nicht mehr erkennbar waren. Ja? Also das war diese Warnung, es ist letzte Stunde, ja, und was sagen wir denn heute? Heute ist die allerletzte Minute, heilsgeschichtlich gesehen. Ja? Heute sind die Irrtümer und Verführungsströmungen noch stärker entwickelt und die Ströme der Verführung, die uns mitreißen wollen, noch massiver geworden. Das reift ja alles zum Ende zu aus. Die Gesetzlosigkeit und das Böse. Ja, diese Leute waren einmal im Rahmen der christlichen Gemeinde, aber sie haben nie wirklich dazugehört. Ich denke, ein Vorbild haben wir hier in Apostelgeschichte 8 mit diesem Simon dem Zauberer, der ein heidnischer Magier war, ein Diener des Satans. Und dann heißt es, Simon glaubte, er hielt sich zu den Aposteln, er ließ sich taufen und seine böse Gesinnung wird erst offenbar, als er sagt, gebt mir auch diese Macht, ich zahle euch was dafür. Und dann kommt der Apostel Petrus und sagt, du bist in Verderben und Unreinheit. Du bist ein Falscher. Ja? Und solche Leute sind immer wieder in die Gemeinde eingedrungen. Und in der Apostelzeit hat die Gemeinde die Kraft gehabt, solche wieder auszuscheiden. Das ist der Unterschied. Später haben sie die Macht übernommen und haben die katholische Kirche gebildet. Die Kleriker, die geschulten Philosophen, die Heiden, die praktisch über dem einfachen Volk der Christen geherrscht haben und alles in eine Falschrichtung gelenkt haben. Ja? Also das steht natürlich von Gottes Geist her schon vor dem Apostel Johannes, wenn er diese Warnungen ausspricht. Ja, das hat sich ganz bald angefangen zu erfüllen, aber heute erfüllt es sich eigentlich in noch viel größerem Maße. Sie gehören nicht zu den wahren Gläubigen, aber sie halten sich äußerlich dazu, sie schleichen sich ein, sie versuchen Einfluss zu gewinnen, aber letztlich zeigt sich dann irgendwann, sie gehen einen ganz anderen Weg als die echten Gläubigen. Ja, im Vers 20 treffen wir auf eine etwas ungewöhnliche Formulierung, das müssen wir uns mal Gedanken drüber machen. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Das klingt natürlich ein bisschen seltsam erstmal, zumal es ja geschrieben ist an die Kindlein oder Kinder, die kleinen Kinder, die noch Belehrung brauchen. Ja, so steht es in Vers 18. Wie ist das gemeint? Nun, die Salbung, das ist ja ein Bild für den Heiligen Geist, den jedes wahre Kind Gottes bei der Bekehrung und Wiedergeburt empfangen hat. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann können wir natürlich nicht sagen, wir wissen alles in dem Sinn, wie wir das normal meinen. Ja, ich denke, hier ist gemeint eher, ihr könnt alles erkennen und unterscheiden. Ja? Und das finde ich ganz interessant. Denn selbst junge Christen, wenn sie mit dem Herrn Jesus leben, haben sie ein Gespür für echt und falsch. Wir sind ja als junge Christen in die Pfingstbewegung reingerasselt. Und zwar mit wehenden Fahnen eigentlich. Ja? Aber wir hatten auch eine innere Warnung am Anfang, wo wir uns mit diesen Dingen beschäftigt haben. Wir sind aber über die roten Signale drüber gefahren. Ja? Andere, ganz junge Christen, habe ich schon Zeugnis gehört, ich bin einmal in so eine Versammlung reingekommen und ich habe gemerkt, oh, das ist falsch. Das ist nicht von dem Herrn Jesus. Nie wieder. Die haben besser gehört. Ja? Versteht ihr? Das ist das Problem, gar nicht, dass du viel weißt, dass du schon in der Bibel gegründet bist. Das ist natürlich wichtig, dahin müssen wir kommen. Aber am Anfang schon kann Gott manchmal Kindern Gottes, die einfältig mit dem Herrn Jesus leben, ein ganz klares Gespür dafür geben. Moment mal, der Typ, dieser Prediger sieht beeindruckend aus, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Und das ist diese Salbung, die uns ein Zeugnis gibt. Dieses Zeugnis wird natürlich immer stärker und deutlicher, je reifer wir werden und je enger wir mit dem Herrn leben. Aber das kann schon bei ganz kleinen Babys in Christus so sein, dass sie merken, Moment, das ist nicht die Stimme des guten Hirten. Ja? Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ja? Also die wahren Schafe Gottes sollten gelernt haben, die Stimme des Herrn Jesus zu hören. Und eigentlich ist ihnen das von Geburt an mitgegeben. Aber wir können diese Hörfähigkeit ein Stück weit wieder verlieren, durch Sünde in unserem Leben, durch Weltförmigkeit, dadurch, dass wir uns mit Verführungsströmungen einlassen. Ja, je mehr wir uns einlassen, desto mehr verlieren wir an Licht und an dem inneren Zeugnis des Heiligen Geistes. Das ist auch eine ganz ernste Sache. Aber in dem Moment, wo wir nahe bei unserem Herrn Jesus bleiben, da wird uns der Geist Gottes Zeugnis geben. Halt dich da fern, pass auf da. Ja? Das ist nicht gesund. Halt dich an das Gesunde. Und das ist auch dieser Instinkt, den leider viele Kinder Gottes in der heutigen Zeit nicht haben, dass wir uns doch an das halten, wo Gottes Wort einfältig und treu verkündigt wird in Lauterkeit. Wisst ihr, ich bin manchmal betrübt darüber, wie viele Christen schauen zum Beispiel Bibel-TV und da bevorzugt Joyce Meyer. Irgendwelche charismatische Irrlehrer und Verführungsprediger, die glänzend reden können und die vor allen Dingen eines gewusst haben, wie sie die Leute streicheln und kitzeln, damit die angenehm reagieren und ihnen Spenden geben. Ja? Und das finde ich so schlimm, dass viele Leute auch aus dem konservativen Lager sagen, ja, aber die Joyce Meyer, das ist zwar eine Frau und eigentlich sollte man ja einer Frau die Predigt gar nicht zuhören, aber was sie sagt, gefällt mir. Das baut mich auf. Ja? Aber wie baut es auf? Baut es den geistlichen Menschen auf oder unser Fleisch? Das baut das Fleisch auf. Ja? Und das sind diese Dinge, wo wir lernen sollten, lieber halte ich mich in meine Gemeinde, meine bibeltreue Gemeinde, wo die Prediger vielleicht nicht so geschult sind und nicht so irgendwelche tolle Effekte hervorbringen, aber wo das Wort Gottes in Treue gepredigt wird, als dass ich hier hin und dorthin gehe, auf alle möglichen Konferenzen und Dinge, wo dann Starredner angeboten werden, möglichst noch aus USA, möglichst noch mit einem doppelten Doktortitel, ja. Da kriegen wir nicht das, was das Kind Gottes für seine geistliche Nahrung braucht. Folgen wir doch wirklich der Salbung, dem Zeugnis des Heiligen Geistes. Das führt uns zu den echten Quellen und lässt uns die vergifteten Brunnen meiden. Ja, ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wisst ihr, das Problem ist, wir alle kennen die Wahrheit ein Stück weit, oder? Wir alle haben schon oft gesunde Lehre, richtige Predigten gehört, aber unser Herz ist manchmal ein Stück weit nicht so aufrichtig und formbar vor dem Herrn, dass wir die Wahrheit auch wirklich festhalten und ausleben würden. Ja? Manche Leute müssen die Wahrheit sehr oft hören, bevor sie mal ins Herz fällt und wirklich sie ernst macht. Ja? Das war aber in der Apostelzeit auch schon so. Deswegen hat der Apostel Petrus gesagt, ich scheue mich nicht, euch immer wieder zu erinnern, was ihr eigentlich schon wisst. Und da dürfen wir auch nicht sagen, ach, jetzt sagt er schon wieder dasselbe, ja? Wenn wir ihren Prediger hören. Sondern vielleicht müssen wir uns fragen, Herr Jesus, wenn der Bruder das schon wieder sagt, vielleicht brauche ich das. Vielleicht habe ich das schon 5-mal gehört, aber noch gar nie wirklich verstanden und umgesetzt. Also wir sollen nicht immer irgendwelche attraktiven, interessanten, neuen Dinge erwarten, sondern es ist gut, wenn wir immer wieder auch an das erinnert werden, was wir eigentlich schon wissen. Ja, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der biblische Messias und damit auch der Sohn Gottes. Wisst ihr, das ist heute eine furchtbare Sache. Es gibt zum Beispiel auch sogenannte messianische Juden, die Gottheit Jesu Christi leugnen. Ja? Die bezeichnen sich als besonders progressive sogenannte Christen oder eben messianische Juden, aber sie haben einen falschen Messias, letztlich den Antichristus. Ja? Wenn der Messias nur ein Mensch ist, dann ist es der falsche Messias und ein falsches Evangelium. Die Gottheit Jesu Christi und seine wahre Menschheit, das gehört ganz entscheidend zusammen. Ich hoffe, wir haben das verstanden. Der Herr Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der Herr Jesus ist der einzige, der gerecht war und der unsere Schuld auf sich nahm und gesühnt hat mit seinem Blut. Und dafür musste er wahrer Gott sein, denn wenn er von Adam abgestammt hätte und nicht Gott gewesen wäre, dann hätte er selber eine Sündennatur gehabt und er hätte für seine eigene Sünde sterben müssen, hätte niemand erlösen können. Wenn der Herr Jesus aber ein Engelwesen gewesen wäre, wie das die Gnostiker damals gesagt haben und die Zeugen Jehovas und die New Ager und andere Sekten heute, dann wäre ebenfalls das Erlösungswerk nicht gültig gewesen. Er musste Gott sein. Er musste der sein, durch den und um dessen Willen alle Dinge geschaffen wurden. Als das Haupt von allem konnte er auch für alles die Schuld tragen. Ja? Also sobald ich etwas drehe, verdrehe an der Lehre von Christus, da wird es ganz entscheidend. Diese Leute können noch so fromm rausschwätzen, die haben keine Rettung, die sind aus der Hölle, aus dem Teufel geboren. Die Irrlehrer, die leugnen, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, wahrer Mensch, wahrer Gott und der Messias, der kommende König, auch das wird zunehmend wieder geleugnet. Es gibt Leute, die sagen, es gibt gar kein tausendjähriges Reich, steht alles in der Bibel, aber das ist alles symbolisch gemeint und auf die Kirche bezogen. Das sind falsche Lehren, die letztlich von Irrlehrern in der katholischen Kirche aufgebracht wurden, ja, und die leider auch von Christen, die eigentlich sonst bibeltreu geprägt sind, manchmal aufgegriffen werden. Aber wir müssen aufpassen. Der Herr Jesus ist der Messias, das heißt, es ist der kommende König, der wirklich auch dieses tausendjährige Reich aufrichten wird, von dem die Bibel an so vielen Stellen sagt, es wird kommen. Es wird verwirklicht werden. Ja? Also an diesen Dingen müssen wir festhalten. Wer sie leugnet, der ist ein Antichrist. Und Antichrist, das heißt, ein Gegenchristus, ein falscher Messias oder eben ein Lehrer, der einen falschen Messias verkündigt oder eben auch der Anstatt-Messias. Ja? Der falsche Messias stellt sich an die Stelle des Echten und äfft ihn nach. Und es ist ja interessant, wenn wir uns in der Weltgeschichte anschauen, ich selber war ja Maoist, und wenn du guckst, sowohl Hitler als auch Lenin, Stalin und Mao Zedong waren falsche Messiasgestalten. Sie wurden göttlich verehrt. Lenins Leichnam ist heute noch einbalsamiert und tausende von Leuten flanieren an dem immer noch vorbei. Stalin wurde göttlich verehrt als Erlöser und Mao Zedong erst recht. Bei Mao Zedong war es sogar so, dass die Leute gesagt haben, wer an die Mao Zedong-Ideen glaubt, der erlebt Wunderheilungen. Die haben erzählt von Leuten, die von Krebs geheilt wurden durch das Rezitieren der Mao Zedong-Ideen. Das habe ich damals alles geglaubt als Maus. Ja, natürlich Lügengeschichten, aber sie zeigen, da werden Menschen erhöht. Er ist der Messias, der Erlöser, der uns von allem Übel befreien wird und uns endlich die ideale Gesellschaft bringen wird. So wird der Antichrist einmal auftreten. Ja, und er wird ein Humanist sein. Er wird als Mensch sich in den Tempel Gottes setzen und sagen, ich bin Gott. 2. Thessalonicher 2. Ja? Also der Humanismus, die Vergottung und Erhöhung des Menschen ist, wenn ich das richtig sehe, die kommende Religion des Antichristen. Ja? Und deswegen müssen wir da ganz klar uns abgrenzen von allen diesen Ideen der Selbsterhöhung des Menschen. Ja, das fängt an bei der humanistischen Psychologie, bei der Selbstverwirklichungspsychologie, die in christlichen Kreisen auch um sich greift. Ja. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Also ist ganz klar, wenn ich den Sohn Gottes ablehne, dann habe ich keine Rettung. Die Rettung liegt in dem Herrn Jesus und in ihm allein. Und dann noch der letzte Abschnitt, Vers 24 bis 27. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Ja, wir haben hier zwei entscheidende Gnadenmittel Gottes, dass die Kinder Gottes die Verführung durchschauen und bei dem Herrn Jesus bleiben können. Das eine ist das Wort Gottes und das andere ist der Geist Gottes. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht voneinander trennen. Also wenn ich nur den letzten Vers nehme, dann komme ich zu einem Irrtum, den viele Christen oder manche Christen auch heute noch haben. Die sagen nämlich, ich lese nur die Bibel und ich höre auf keine Lehre und Verkündigung, ich brauche keine Predigt. Der Geist Gottes sagt mir selber, was richtig und was falsch ist. Ja, ich bin nur vom Geist gelehrt. Ist das hier gemeint? Ich glaube nicht. Wir müssen immer aufpassen, dass wir keine Bibelstelle so auslegen, dass sie im Widerspruch zu anderen Bibelstellen steht. Ja, warum hätte dann immer wieder Gott gesagt, dass er Lehrer eingesetzt hat in der Gemeinde? Älteste, die lehren. Dem Timotheus gesagt, bleibe in der Lehre, ja. Bleibe dabei, zu lehren, zu ermahnen, vorzulesen, ja. Und wenn die Leute auf dich hören, dann werden sie bewahrt. Also das kann nicht gemeint sein, sondern es geht darum, wenn das Wort Gottes, die apostolische Lehre in uns bleibt, dann sind wir geschützt. Und wenn wir das Zeugnis des Geistes zusammen mit dem Wort Gottes haben, dann haben wir das Zeugnis der Wahrheit, ja. Also das Anfängliche ist, was ihr von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wisst ihr, der Teufel ist immer darauf aus, die Leute mit was Neuem zu verführen. Die Pfingstler und Charismatiker zum Beispiel, die sind ganz scharf auf neue Offenbarungen, auf ein neues Wort vom Herrn, eine frische Vision, eine frische Traum und so weiter. Und das ist alles neu, das steht nämlich so nicht in der Bibel, was sie da bringen. Ja? Und das ist Verführung. Wisst ihr, der biblische Glaube ist seit 2000 Jahren dasselbe. Ist es nicht schrecklich? Ist es nicht statisch? Ja? Wir müssen doch dynamisch sein, wir müssen doch mit der Zeit gehen, uns ändern, öfter mal was Neues. Nein, nein. Ja? Gottes Wahrheit ist ewig. Gottes Ratschluss für die Gemeinde wird nicht progressiv jedes Jahrhundert irgendwie was Neues entwickelt. Gemeindewachstumsbewegung, Emerging Church, sondern der Ratschluss der Gemeinde wurde ein für alle Mal gegeben und geoffenbart. Am Anfang, durch die Apostel und Propheten, die das Neue Testament geschrieben haben. Und dieses Neue Testament ist unveränderlich die Grundlage der biblischen Gemeinde, bis sie zum Herrn entrückt wird. Im 1. oder im 21. Jahrhundert ist völlig egal. Ja? Und alles, was da der Mensch neu dazu bringen will, ist letztlich eine Abweichung vom göttlichen Muster. Und das müssen wir verwerfen. Ja? Natürlich leben wir irgendwo in anderen Zeitumständen. Natürlich hatte der Apostel Paulus kein Mikrofon. Ja? Aber ihr Lieben, die entscheidenden Dinge, dass wir nämlich die Bibel haben, dass wir verkündigen, dass wir hören, das ist doch gleich geblieben. Ja? Ob wir jetzt da in bequemen Stühlen sitzen oder früher vielleicht auf Holzbänken, das ist nicht wichtig. Ja? Aber die neutestamentliche Gemeinde im 21. Jahrhundert folgt genau denselben Grundsätzen, Strukturen und Lehren wie im 1. Jahrhundert. Und es darf gar nicht anders sein. Ja? Also dort, wo jemand sagt, ich habe etwas ganz Neues, etwas Dynamisches, was die Gemeinde revolutionieren und für das 21. Jahrhundert fit machen wird, muss man sagen, vergiss es. Es ist Verführung. Ja? Hier haben wir das, was die Gemeinde des 21. Jahrhunderts wirklich festigen, stärken und ausrichten wird. Auf denselben Herrn, der dasselbe ist, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Ja? Da müssen wir aufpassen. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, die apostolische Lehre, das bleibe beständig in euch. Lasst es euch nicht austreiben durch falsche Modelehrer. Wenn wir im Wort bleiben, werden wir auch im Sohn und im Vater bleiben. Ja, das ist also keine Frage von Mystik, dass man so sagt, irgendwie durchschauert mich was, ich habe so ein frommes Gefühl, jetzt bin ich im Sohn. Ja? Sondern die Bibel sagt, wenn du das Wort befolgst, wenn du dem Wort folgst und mit dem Wort lebst, dann bist du auch im Herrn. Ob du das jetzt spürst oder nicht, das ist nicht das Entscheidende, sonst kommen wir in Mystik rein. Ja? Ich habe fromme Gefühle. Das ist ja schön, wenn wir manchmal, schenkt der Herr uns Gefühle, aber das ist nicht die Orientierung, sondern das Wort ist die Orientierung. Und dann bleibe ich im Herrn. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Die Verheißung, die er uns verheißen hat. Tja, was hat uns der Herr verheißen? Nicht, dass wir hier in diesem Leben glücklich auf Wolke 7 in Erfüllung aller unserer Wünsche leben. Oder hat uns das der Herr verheißen? Wenn ihr das glaubt, dann habt ihr einem falschen Lehrer gehorcht. Ja? Der Herr Jesus hat uns im Grund verheißen, dass wir hier Leiden, Druck, Verfolgungen, Herausforderungen haben, aber die ewige Herrlichkeit erben. Ja? Die Perspektive des Christen liegt in der Herrlichkeit. Deswegen diese ganzen modernen Verführungsströmungen, Emerging Church, was ich bis zum Erbrechen studieren musste und froh bin, dass ich es jetzt nicht mehr so muss, die sagen alle, das Paradies muss auf die Erde, der Himmel muss auf der Erde verwirklicht werden. Wir müssen doch auf der Erde erlöst leben. Das ist natürlich nicht völlig falsch. Natürlich sollen wir hier auf der Erde schon unseren Glauben leben, aber unsere Hoffnung, unser Ziel ist im Himmel. Und wir haben vorher gehört, sie sind irdisch gesinnt. Ihr Gott ist der Bauch, ihr Ende ist nicht die himmlische Herrlichkeit, sondern das Verderben. Ja? Also da müssen wir so aufpassen. Gottes Verheißung ist das ewige Leben. Und das ist unzerstörbar. Das ist etwas, was nicht gefressen werden kann vom Rost und den Motten dieser Welt und dieser Zeit. Das ist so kostbar. Ja? Und der Lohn, den wir ansammeln durch treuen, selbstlosen Dienst in dieser Welt, den kann uns niemand nehmen. Ja? Der Lohn, den wir vielleicht ansammeln, indem wir hier arbeiten und Karriere machen, der kann morgen weg sein. Na, nächste Währungskrise, plötzlich bist du 100.000 Euro los. Ja. Aber der Lohn und das, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, das bleibt uns bis in alle Ewigkeit. Und diese Ausrichtung brauchen wir. Nicht hier auf der Erde die Lebensverwirklichung zu suchen, sondern hier auf der Erde dem Herrn in Hingabe und Selbstverleugnung zu dienen und nachzufolgen, damit wir die ewige Herrlichkeit erben. Und das will uns der Feind immer wieder verdunkeln und unser Blick auf das Diesseits lenken. Ja, da müssen wir ganz arg aufpassen. Ja, die Salbung bleibt in euch. Das heißt, letztlich, wir brauchen keine falschen Lehrer, keine Lehrer von außen, irgendwelche Leute, die uns etwas Fremdes und Neues beibringen. Die biblischen Lehrer der Gemeinde sind da nicht gemeint, aus meiner Sicht. Ja? Aber es ist zum Beispiel diese Sache, die wir heute auch bei den modernen Christen haben. Ja, ein moderner Christ kann sich nicht nur von der Bibel orientieren, sondern er braucht Psychologie, Managementlehre, er braucht praktisch weltliche Grundsätze, um erfolgreich Gemeinde bauen zu können. Das ist ja die These der Gemeindewachstumsbewegung. Und das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Sondern in dem Moment, wo wir zu der Lehre der Bibel irgendetwas hinzubringen, was jemand anderes uns lehren will, da verderben wir unser Leben und unsere Gemeinde. Ja, warum denn nicht? Es funktioniert doch auch im Großbetrieb. Warum soll ich nicht Management- und Marketingprinzipien auf meine Gemeinde übertragen? Ja? Dann kriege ich doch mehr Leute. Ihr Lieben, das ist wie der Wagen, mit dem der König David die Bundeslade fahren wollte. Ja? Und wo dann Ussa gemeint hat, jetzt muss ich eingreifen. Ja? Gott möchte nicht, dass wir gegen seine heiligen Prinzipien, geistlichen Prinzipien, fremde Lehre dazumischen. Sondern wir sollen bei dem bleiben, was der Geist Gottes uns durch das Wort Gottes gegeben hat. Und wenn wir beim Wort Gottes bleiben wollen, die Salbung, der Heilige Geist wird uns bezeugen, was der Weg ist, der dem Wort Gottes gemäß ist. Und den sollen wir gehen, so einfältig wie möglich, so treu wie möglich, so gehorsam wie möglich. Und das ist ein ganz, ganz starker Schutz vor den Verführungen der Endzeit. Ja? Der Gläubige, der wirklich dem Herrn Jesus nachfolgt, seinem Wort folgt und der Leitung des Heiligen Geistes folgt anstatt anderen Geistern, der wird bewahrt werden. Der wird in dieser Verführung überwinden können. Und das ist doch unser Ziel und unser Verlangen, dass wir in dieser bösen Zeit, in dieser letzten Stunde überwinden und die Treue bewahren. Und dazu gibt uns dieser Abschnitt ganz wertvolle Hinweise und Belehrung. Möge der Herr schenken, dass wir sie auch beherzigen. Amen.